Deutschlandfunk. Der Tag.
Dass es Waldbrände gibt an der Westküste der USA, besonders in Kalifornien, das wissen die Menschen, die dort leben, das wissen die PolitikerInnen dort und das wissen natürlich auch diejenigen, die sich ums Forstmanagement kümmern. So schlimm wie in diesem Jahr war es allerdings noch nie. Seit Beginn der Aufzeichnung sind das die heftigsten Brände an der Westküste. Donald Trump hat sich ja Zeit gelassen, lange, 3 Wochen, um überhaupt nach Kalifornien zu reisen und sich ein Bild über die Lage zu machen. Sein Kommentar in dieser Woche: Es wird kühler werden, Sie werden sehen. Das war seine Reaktion auf Wade Crowfoot. Das ist der Chef des Amtes für Bodenschätze und natürliche Ressourcen. Und der hatte dem Präsidenten eben darauf aufmerksam gemacht, dass diese Brände mit dem Klimawandel zusammenhängen. Das sieht der Präsident anders. Man müsste nur mal richtig durchfegen und dann bekäme man das in den Griff. Die Waldbrände in den USA, die sind heute ein Thema im Podcast von der Tag am 18. September. Und wir gucken auf das, was die Verteidigungsministerin vorhat. Sie will schwule Soldaten entschädigen und rehabilitieren, die wegen ihrer Sexualität von und bei der Bundeswehr diskriminiert worden sind. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Das klingt heute im Jahr 2020 wie aus der Zeit gefallen, aber das war Jahrzehnte die Realität für schwule Soldaten in der Bundeswehr. Dirk Koch, der war Marinesoldat und der wurde, weil er schwul ist, von seinem Vorgesetzten in den 60er Jahren unehrenhaft entlassen.
Soldaten der Marine, die in so etwas verwickelt sind, können wir nicht in die Welt hinausschicken. In so etwas verwickelt. Das Wort Homosexualität kam ihm nicht über die Lippen. Und übrigens werden sie degradiert und unehrenhaft aus der Bundeswehr entlassen. Sie haben am Freitag um 12 Uhr als Zivilist die Kaserne zu verlassen. Ich habe es einfach nicht geglaubt. An diesem Freitag um 12 Uhr mittags war ich obdachlos, mittellos und degradiert von der Bundeswehr.
Im Verteidigungsministerium hat man endlich erkannt, wie verletzend und diskriminierend dieses Verhalten gewesen ist.
Die Haltung der Bundeswehr zur Homosexualität war falsch. Sie war damals schon falsch und hinkte der Gesellschaft hinterher. Und sie war es aus heutiger Sicht umso mehr. Ich bedauere diese Praxis sehr. Und bei all denen, die darunter zu leiden hatten, bitte ich um Entschuldigung.
Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will homosexuelle Soldaten rehabilitieren und entschädigen. Und es geht zusammen mit einer Studie, die vorgestellt worden ist gestern von Kramp-Karrenbauer und dem Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Die Studie heißt Tabu und Toleranz – Umgang der Bundeswehr mit Homosexualität von 1955 bis zur Jahrtausendwende. Klaus Remmer aus unserem Hauptstadtstudio hat gestern schon drüber gesprochen im Deutschlandfunk. Aber Klaus, der Termin war ein bisschen zu spät für den Podcast, für uns gestern. Deswegen gucken wir heute nochmal drauf zusammen mit dir. Was war denn der Anlass für die Studie?
Also auch wenn Annegret Kramp-Karrenbauer gestern bei der Vorstellung als zurzeit amtierende Verteidigungsministerin dabei war, der Auftrag für diese Aufarbeitung des Umgangs der Bundeswehr mit Homosexualität, der entstand in der Amtszeit von Ursula von der Leyen. Mhm. Sie hat den Auftrag gegeben und sie hat auch die Frage entschieden, wer soll sowas eigentlich machen? Da hätte es ja doch, oder da gab es sicher 2 Optionen, das Ganze durch Externe machen zu lassen oder aber eben durch das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Von der Leyen hat sich für Letzteres entschieden und deshalb ist jetzt eben diese Studie da. Und wenn du fragst, warum wurde sie gemacht? Na, weil eben die Diskriminierung und die Verstöße in den Jahrzehnten von 1955 bis zum Jahr 2000 aus heutiger Sicht so eklatant waren, dass das nach einer Aufarbeitung schrie.
Wenn du sagst eklatant, kann man auch davon sprechen, dass es eine systematische Diskriminierung gegeben hat in der Bundeswehr von schwulen Männern?
Ja, natürlich gab es die. Die gab es systematisch, es gab sie juristisch, es gab sie auf dem Papier, es gab sie offiziell. Es waberte natürlich unter diesem Offiziellen immer auch diese Gemengelage von Vorurteilen, die abhängig waren, musste man einfach ein bisschen Glück haben, was Vorgesetzte oder auch Kameraden anging. Aber wer zum Beispiel annehmen würde, dass die Entkriminalisierung der Homosexualität 1969 die Kehrtwende brachte, der denkt falsch. Danach war das zwar kein Dienstvergehen mehr, aber dann wurde plötzlich das Spektrum an Möglichkeiten ganz weit aufgezogen, sodass schon private Kontakte von zwei Soldaten als Dienstvergehen interpretiert wurden, verfolgt wurden. Und wir haben ja auf dem Papier sogar noch aus den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre haben wir Papiere aus der Personalabteilung des Ministeriums, in denen klipp und klar gesagt wird, wer sich zu seiner homosexuellen Neigung als Soldat bekennt, als Offizier oder Unteroffizier, der muss damit rechnen, nicht befördert zu werden.
Also das hatte ganz klare Konsequenzen. Das war auch klar. Wie viele Soldaten hat das denn betroffen, Klaus? Gibt es da Zahlen? Weiß man das für diesen Zeitraum?
Ja, ich nenne jetzt keine, denn ich bin durch diese Studie durchgegangen und es wird auch oft erwähnt, die Quellenlage ist schwierig, denn die Zahlen, die erhoben wurden, die betreffen entweder Teilstreitkräfte oder aber besonders zeitlich enge Erhebungszeiträume, als das Thema mal aufpoppte. Und da gab es dann kleine Zahlen, ja, einstellig, zweistellig, aber das gibt einfach kein ganzes Bild. Da wird dann häufig nicht unterschieden zwischen einvernehmlichen sexuellen Handlungen und sexuellen Übergriffen, die ja bis zum heutigen Tag natürlich, muss man sagen, verfolgt werden. Insofern haben wir hier einfach nicht eine Statistik nach Fallzahlen und Jahreszahlen oder einer Kurve, wo man sagen kann, oh, das war besonders schlimm oder ha, da ist es besser geworden.
Lass uns doch nochmal gucken, Klaus, auf diese Konsequenzen. Also welche hatte das konkret für die Soldaten? Weil ich kann mir vorstellen, vor allen Dingen, wenn wir nochmal so weit zurückgehen, 60er Jahre zum Beispiel, das hat doch sicherlich auch Biografien kaputt gemacht, Leben zerstört, wenn eben klar war, im Rahmen der Bundeswehr, da arbeitet ein Mann, der schwul ist.
Das ist so. Das waren häufig hochmotivierte Soldaten, die diesen Beruf aus Leidenschaft ergriffen haben. Und es galt so ein bisschen, auch in den Jahrzehnten nach 1969, immer noch die Devise Wehrpflicht ja, Karriere nein. Also die Grundwehrdienstleistenden, die hat man dann möglicherweise weitgehend in Ruhe gelassen, aber Karrierechancen, die waren nicht gegeben. Und wenn du sagst, was hat das konkret bedeutet, das Spektrum war extrem weit. Das ging von Mobbing und Diskriminierung bis hin zu Gerichtsurteilen und der Aberkennung von Ruhestandsbezügen. Und innerhalb dieser breiten Schere findest du eigentlich alles.
Jetzt soll es ja eben Entschädigungen geben, die wurden angekündigt und eben auch einen Gesetzentwurf für Rehabilitierung. Da würde ich gerne nochmal mit dir drauf gucken. Bleiben wir erstmal beim letzteren, Gesetzentwurf für Rehabilitierung. Was heißt das konkret?
Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich ja gestern, wir haben das eben gehört, entschuldigt. Sie weiß, dass hier viele, viele Fehler gemacht wurden. Sie weiß auch, dass nicht alle Fehler korrigiert werden können. Aber sie sagte, die Bundeswehr will ein Zeichen setzen und möglichst viel korrigieren. Der Gesetzentwurf ist in Arbeit. Er ist im Ministerium selbst weit fortgeschritten. Aber wie das so ist bei Gesetzen, sie berühren mehrere Ressorts. Und deswegen muss das danach noch in die sogenannte Ressortabstimmung. Sie hat aber gestern bereits klar gemacht, was für sie die wichtigsten Eckpunkte dieses Gesetzentwurfs sind. Hören wir mal selbst.
Erstens die Aufhebung von truppendienstgerichtlichen Urteilen, die ausschließlich auf einvernehmlichen homosexuellen Handlungen beruhen. Zweitens die Rehabilitierung wegen sonstiger aufgrund der sexuellen Identität bis zum 3. Juli 2000 erlittener personal- und disziplinarrechtlicher Maßnahmen. Drittens die Ausstellung von Rehabilitierungsbescheinigungen aufgrund glaubhaft gemachter Angaben. Und viertens eine pauschale Zahlung von Entschädigung.
So, das ist das Wichtigste, was sie da zusammengefasst hat gestern als Eckpunkte des Gesetzes. Diese Entschädigung, die hat gestern während der Veranstaltung eine große Rolle gespielt. Der Dirk Koch, den wir eben gehört haben, der da seine Geschichte erzählt hat, der hat gesagt, also für mich wiegt eigentlich die Entschuldigung der Ministerin schwerer. Und sie ist für mich viel mehr wert als die finanzielle Entschädigung. Die lehne ich nicht ab, sagt er, aber zu wissen, dass die Verteidigungsministerin festgestellt hat, Hier lag die Bundeswehr falsch und nicht mein Leben, sagte Koch. Mhm. Das sei für ihn ganz zentral gewesen. Die Moderatorin sagte, als sie ihn vorstellte, sagte sie, er hat mir übrigens eben zugeflüstert, dass er gar nicht glauben kann, dass das hier passiert. Ja. Diese Veranstaltung, wie er da saß und auch Mühe hatte, ein wenig zu formulieren, weil er doch sichtlich berührt war.
Ja, und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch wirklich ein zentraler Punkt. Oder du hast das ja gestern auch verfolgt, diese Pressekonferenz dazu, dass es wirklich darum geht, dass anerkannt wird, dass das falsch war. Das ist wirklich zentral.
Ja, es war also wirklich keine klassische Pressekonferenz. Es war eine Veranstaltung, eine Diskussionsveranstaltung. Eberhard Zorn war ja auch mit auf dem Podium, Deutschlands ranghöchster Soldat. Ich habe dann festgestellt, er muss etwa so alt sein wie ich, als ich in der Bundeswehr Grundwehrdienst geleistet habe. Das war 82, 83. Das waren auch die ersten Jahre von Zorn, der dann daraus eine berufliche Karriere machte. Und ich muss mit ihm sagen, und er hat es gestern genau so gesagt, als ich da in der Bundeswehr war in diesen Jahren, da ist das Thema nicht aufgetaucht. Also ich kann mich auch nicht erinnern, in den Stuben unter den Kameraden, bei Vorgesetzten, in den doch immerhin 15 Monaten, in denen ich da bei der Truppe war, ist das Thema nicht existent gewesen.
Nicht aufgetaucht heißt, es war ein Tabu. Man hat einfach nicht drüber gesprochen, oder wenn man schwul war, dann hat man auf jeden Fall versucht, es zu verheimlichen, weil man wusste, welche Konsequenzen das haben würde.
Genau so ist es. Kramp-Karrenbauer sprach gestern von zahlreichen Doppelleben, die die Betroffenen da führen mussten. Also das war sicherlich nicht einfach, und deswegen heißt die Studie Tabu und Toleranz. Auch dieser Toleranzcharakter kam gestern zum Ausdruck, weil sie sagte, in dem Maße, wie sich der Zeitgeist auch weiterentwickelte, war die Gesellschaft viel weiter als die Truppe, und die Toleranz der Kameraden untereinander, was die Homosexualität anging, und die Akzeptanz sei, auch das wird in der Studie beschrieben, in zahlreichen Beispielen weitaus größer gewesen als der Druck von oben und durch die Papierlage.
Ich komme nochmal zurück auf die Rehabilitierung und auf die Entschädigungszahlung. Kann man schon abschätzen, wie lange das dauern wird? Ich frage das auch deshalb, weil viele Soldaten oder einige Soldaten, die das betreffen könnte, die sind ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen älter. Also wenn die noch was davon haben sollen, wie lange wird dieser Prozess jetzt dauern?
Ja, und damit zusammenhängend ist natürlich auch die Frage, wie hoch ist sie denn eigentlich, diese Entschädigung? Kramp-Karrenbauer sagte gestern, es soll schnell gehen, und wir gehen da an die Grenze des juristisch Machbaren. Ich kann nachvollziehen, dass sie sagt, das ist total schwierig. Wie wollen wir das im Einzelfall berechnen, welcher finanzielle Schaden hier entstanden ist, welche Karrierechancen nicht wahrgenommen werden konnten? Was hätte das bedeutet in den Jahrzehnten danach? Dies zu kalkulieren ist nahezu unmöglich. Und da musste sie, glaube ich, auch mit Widerstand in anderen Ressorts rechnen. Um dem aus dem Weg zu gehen und um die Sache schnell auf die Schiene zu bringen, hat man sich entschlossen, es bei einer symbolischen Entschädigung zu belassen, die dann auch schnell und ohne aufwendige Beweise, die man etwa vorlegen muss, die häufig ja gar nicht existieren, gezahlt werden soll. Da reicht eine eidesstattliche Erklärung und schlicht und einfach eine Schilderung, die glaubhaft klingt, um hier einen Antrag erfolgreich sein zu lassen.
Aber Höhe, konkret Zeitraum, das wissen wir noch nicht.
Nein, das wissen wir noch nicht. Sie sprach gestern davon, dass der Gesetzentwurf nach ihren Vorstellungen noch in dieser Legislaturperiode, das ist ja nun wahrlich nicht mehr lang, verabschiedet werden soll. Insofern, wenn das klappt, dann kann es relativ schnell gehen. Auf dem Podium saß ja auch der Vorsitzende des Vereins Queer BW, eine Interessenvertretung, und der hat das Ganze natürlich aus einer völlig anderen Perspektive beurteilt. Ein junger Mann, ein Leutnant, der die heutigen Verhältnisse beurteilte, fand ich auch ganz interessant, weil es nämlich wirklich mit großem Selbstbewusstsein in der Einladung zu der Veranstaltung vom Ministerium hieß, heutzutage sei gelebte Homosexualität Normalität in der Truppe. Und dieser Sven Behring, der Leutnant, sagte, ja, das mag schon sein, aber schauen wir doch mal auf die Generäle und die Admiräle. Wir haben 200 davon. Ich kenne keinen einzigen, sagte er, der zu seiner Homosexualität steht. Und er hat das Beispiel Hitzlsperger gebracht.
Mhm. Der Fußballer,
sagte er. Ja, ja, genau. Wir kennen den Namen. Der Ex-Fußballer, sagte er, an was erinnern Sie sich denn? Erinnern Sie sich an seine Flanken oder seine fußballerische Qualität? Nein, wir erinnern ihn, weil er vorangegangen ist, weil er sich geoutet hat, weil er der Erste war. Und dieses Wer ist der Erste? Das, sagte Sven Behring, sei sicher auch eine große Frage, wenn es eben um die Spitze des Militärs geht, der Generalität.
Kannst du uns noch sagen, Klaus, wie die Reaktionen eigentlich der anderen Parteien sind? Also wie haben die Grünen reagiert zum Beispiel?
Ja, die ich gehört habe, weitgehend freundlich und unterstützend. Also die SPD hat es da als einen mutigen ersten Schritt bezeichnet. Ebenso habe ich Stimmen aus der FDP gehört. Jens Brandenburg war da der liberale Bundestagsabgeordnete. Auch die Grünen unterstützen das. All dies, glaube ich, ist nicht sonderlich kontrovers, weil alle einfach sehen, dass hier Handlungsbedarf war und dass hier Fehler gemacht wurden. Bis zu einer Zeit, man kann sich das ja kaum vorstellen, dem Jahr 2000, das ist das Ende dieser Frist, bis zu der Entschädigung und Rehabilitation wirken sollen, 3. Juli 2000, da hat Rudolf Scharping damals die Kehrtwende eingeleitet, übrigens gegen den anfänglichen Widerstand in der militärischen Führung, und hat eben diesen Satz, der das Ganze dann auf dem Papier beendete, geprägt. Ich zitiere das nochmal hier: Homosexualität stellt keinen Grund für Einschränkungen hinsichtlich Verwendung oder Status und somit auch kein gesondert zu prüfendes Eignungskriterium. Da eigentlich würden wir aus heutiger Sicht sagen, selbstverständlich.
Sollte aber es eine Selbstverständlichkeit sein, ja, genau.
Über 50 Jahre gedauert, bis so etwas aufgeschrieben wurde.
Es hat gedauert, genau. Klaus, danke dir für die Zusammenfassung hier in der Tag.
Gerne.
Und Klaus Remme hat mich gebeten, das nochmal zu korrigieren. Er hat sich nämlich einfach verrechnet. Es waren nicht 50, sondern 45 Jahre. Von Deutschland aus gesehen ist die Westküste der USA wirklich eine halbe Ewigkeit weg. Mehr als 9.300 Kilometer Fluglinie. Und trotzdem bekommen auch wir etwas mit von diesen extremen Waldbränden in Kalifornien, Oregon und Washington State. Denn diese tollen Sonnenauf- und Sonnenuntergänge in den letzten Tagen und auch dieser leichte Dunst am Himmel, das kommt alles durch diese ganz, ganz feinen Rauchpartikel, die rübergepustet werden. Denn der Rauch, der bei den Bränden entsteht, der zieht von den USA über den Atlantik bis nach Europa. Wir sprechen da mittlerweile von einer abgebrannten Fläche, die ist in etwa so groß wie Rheinland-Pfalz. Die Häuser von hunderttausenden Menschen sind abgebrannt. Sehr, sehr viele, um eine halbe Million, sind obdachlos. Mindestens 35 Menschen sind gestorben. Das sind die schlimmsten Waldbrände, die es bisher gegeben hat. Wie die Lage aktuell ist und wie die Politik, also sprich Donald Trump, darauf reagiert und welche Strategie die Demokraten verfolgen, was Klimapolitik und Wahlkampf angeht, das gucken wir uns an mit Kerstin Zilm. Das ist unsere Korrespondentin in Los Angeles. Kerstin, wie sieht's denn aktuell aus an der Westküste? Wie viele Brände gibt es? Können die gut gelöscht werden? Wie sind so die Aussichten?
Also man kann ehrlich gesagt diese Brände gar nicht mehr richtig zählen. Es heißt, es sind 25 große Wald- und Buschbrände an der Westküste, also Kalifornien, Bundesstaat Oregon und Washington. Es werden aber viele kleine Brände schon gar nicht mehr richtig gezählt, beziehungsweise man kann die Übersicht überhaupt nicht behalten, weil mehrere von kleinen Bränden dann zu einem größeren zusammengefasst werden. Die Namen ändern sich dann dadurch, aber im Moment sind die offiziellen Zahlen 25 große Waldbrände, mehr als 13.000 Quadratkilometer Fläche verbrannt. Das kann man sich auch alles gar nicht mehr vorstellen. Vor ein paar Tagen war das die Fläche von Sachsen-Anhalt. Also das breitet sich einfach alles weiter aus. Wenn ich mal hier von Los Angeles ausgehe, da kam jetzt die Nachricht, wir haben ein großes Feuer im Osten von uns, was bei uns die Luftqualität so schlecht macht, sodass wir immer morgens, inzwischen weiß hier jeder, wo die App ist, wie die Luftqualität gerade ist. Und da guckt man dann morgens, kann ich rausgehen, kann ich irgendwie draußen joggen oder vielleicht nur ein bisschen spazieren gehen, meinen Hund ausführen. Wie ist die Luftqualität? Und das ist einfach im Moment noch sehr schlecht. Und jetzt haben wir hier noch einen zusätzlichen Brand gestern durch ein Auto, wo es einen kleinen Brand an dem Auto gab. Und der hat sich gleich wahnsinnig ausgebreitet, weil hier halt alles so dürr ist. Und jetzt ist hier alles noch mehr in Alarmstimmung versetzt quasi, weil die Brände einfach rundherum weiter ausbrechen und sich dann auch wie eigentlich nie vorher ausbreiten.
Klingt wirklich so, wie so, wenn man so Dominosteine hat, ne? Irgendwo fängt es an und dann geht das eben immer weiter. Kalifornien ist ja ein Gebiet, wo es immer wieder Waldbrände gibt. Das haben wir ja auch schon in den letzten Jahren öfter thematisiert. Das haben wir mitbekommen, auch hier in Deutschland. Was ist denn eigentlich die Strategie der Forstwirtschaft da vor Ort, um große Brände zu verhindern? Wie gehen die vor? Weil die gelten ja schon als Experten so beim Feuermanagement.
Genau, also inzwischen ist Kalifornien da, hat sogar eine Vorbildrolle eigentlich weltweit, was gemacht wird. Es waren einige Jahrzehnte, wo man eher drauf gesetzt hat, die Feuer sofort zu löschen. Das hat dann dazu geführt, dass einfach sehr viel Material, was brennen kann, dann sich angesammelt hat und eben durch die Dürre, durch die Hitze und so weiter wird das alles verschlimmert. Und inzwischen hat man da andere Strategien, dass man gezielt kleinere, kontrollierte Brände startet, wenn die Saison eben nicht so heiß ist. Und dass man das kontrollieren kann, dann hat man Flächen, wo all dieses Unterholz und was auch immer schnell in Brand, in Feuer aufgehen kann, dass man das dadurch zerstört, dass man Schneisen schlägt, wo man weiß, da könnte das in Wohngebiete irgendwie weitergehen, die Feuer, wenn die ausbrechen, dass man also vorbereitet sich darauf auf die Feuer und das, wie eigentlich früher das wohl auch die indigenen Völker gemacht haben, dass die eben gezielte Brände gesetzt haben. Und inzwischen ist man auch dabei, mehr Holz aus den Wäldern rauszuholen, aber das ist nicht so einfach. Das Gelände ist hier super sperrig und wenn man sagt, mit dem Holz, was man da rausholt, kann man Geld verdienen, so ist das auch wieder nicht, weil inzwischen der Borkenkäfer, diese vielen Millionen an Bäumen sind wegen des Käfers gestorben das lässt sich so alles nicht machen, aber das versucht man.
Also das heißt, das versucht man natürlich auch, um so ganz, ganz große Brände ja im Vorfeld schon zu verhindern, das ist richtig, oder?
Genau, also das versucht man, damit man dann hinterher nicht vor diesen Riesenflächen steht, aber man merkt inzwischen, die kommen nicht hinterher. Also inzwischen geht es wirklich darum, dann, wenn die Feuersaison ausbricht, inzwischen diese Feuer irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Und jetzt das große Feuer bei Los Angeles, das ist jetzt gerade seit 12 Tagen immer so zwischen 3% und 9% unter Kontrolle. Also da ist über 90% nicht unter Kontrolle. Und das will man eigentlich vorher verhindern, aber im Moment sind die Ressourcen, die sind einfach dafür nicht mehr da. Die Leute sind jetzt schon erschöpft, die Feuerwehrleute, andere Ressourcen. Und eigentlich sind wir noch gar nicht, also in Los Angeles und Umgebung fängt die Feuersaison normalerweise, früher ging das im Oktober los. Also wir fangen da gerade erst an im Grunde.
Also es liegt auch noch ganz schön viel vor euch, okay. Lass uns mal über Donald Trump sprechen. Also der hat sich ja geäußert und er hat gesagt, dass es für ihn keinen Zusammenhang gibt mit dem Klimawandel und diesen Waldbränden, obwohl, wenn wir auf den Weltklimarat gucken, der kann das Gegenteil mit einer Studie belegen. Also es gibt sehr wohl einen Zusammenhang und KlimaexpertInnen weltweit sind sich eben sicher, dass dieser Klimawandel diese saisonalen Feuer auch verstärkt. Trump ignoriert das und er geht ja noch weiter. Er wirft der kalifornischen Behörde für Waldwirtschaft und Brandschutz ja vor, ihr macht da einfach einen schlechten Job, ihr macht da kein gutes Forstmanagement. Was mich jetzt interessieren würde, zum einen hat er da einen Punkt getroffen und zum anderen, wie kommt das eigentlich an, wenn der sowas sagt bei der Bevölkerung von Kalifornien?
Naja, also er hat eben in diesem einen Punkt recht, dass über Jahrzehnte das vernachlässigt wurde, dass man diese Brände gesetzt hat. Was Donald Trump allerdings dann sagt, ist eben, man soll da mehr mit dem Rechen und mit der Harke durch die Wälder gehen und da besser. Genau. Und also das kommt bei den Kaliforniern überhaupt nicht gut an. Und jetzt auch, als er vor kurzem war, er ja dann endlich mal hier, nachdem wochenlang es schon gebrannt hat. Und dann ist er mal kurz eingeflogen und hat dann da noch auf diese, genau das, was du eben erwähnt hast, dass die Wissenschaft ist sich einig. Wenn es diese Brände gab, es aber alles wird einfach schlimmer durch den Klimawandel, durch die Erderwärmung, durch die Hitzewellen und so weiter. Und dann sagte eben Donald Trump darauf, na ja, warten Sie mal ab, es wird schon wieder kühler werden.
Genau.
Und die Wissenschaft weiß gar nicht was. Und da sind die Kalifornier hier mehr oder weniger auf den Barrikaden, sind beleidigt, weil es ist eben nicht so einfach. Außerdem gehört über die Hälfte der Fläche, um die es geht, wird vom Bund bewirtschaftet. Also da müsste sich dann Washington an die eigene Nase fassen. Mhm. Und da ist man einfach echt beleidigt und denkt auch, der Präsident interessiert sich nicht für das Leiden. Also da, es sind hier Tausende auf der Flucht, evakuiert, haben alles verloren. Und das spricht der Präsident überhaupt nicht an, ist ja da auch nicht hingegangen. Und dann kommt er eben und sagt, na ja, wenn ihr mal ein bisschen mehr da im Wald aufräumen würdet, dann wäre das alles nicht so schlimm und Klimawandel gibt's nicht. Und hier sind wir mit Meeresspiegel wächst, die Hitzewellen und alles sowas. Wir erleben hautnah den Klimawandel und was das bedeutet.
Jetzt ist Kalifornien aus politischer Sicht für Donald Trump ja gar nicht interessant. Also das ist ein sogenannter Blue State, also ein Bundesstaat, der von den Demokraten regiert wird. Er gilt als Anti-Trump-Staat und seitdem Trump im Amt ist, gibt es, also aus seiner Sicht zumindest, sehr viel Ärger mit Kalifornien. Erklärt das vielleicht auch seine Haltung so mit Blick auf diese Waldbrände, also einmal durchfegen und es wird schon kühler?
Ja, also das denken viele, dass das damit zu tun hat. Donald Trump hat in Kalifornien weniger als 30% der Stimmen bekommen, Hillary Clinton mehr als 60%. Seit Donald Trump im Amt ist, hat Kalifornien bei über 100 Klagen, ist Kalifornien federführend, vor allem bei Klimapolitik aus Washington und Immigrationspolitik. Und er weiß, er hat hier nicht viel zu gewinnen. Die Republikaner, da geht es um ein paar Abgeordnetensitze im Kongress, also viel Wähler kann er hier nicht, also das hilft ihm hier alles nichts. Und man weiß ja auch von Donald Trump, dass er höchste Loyalität sehr gerne belohnt, während er Widerstand eben auch gerne bestraft. Und da denken auch viele, ja, das hat auch damit zu tun. Wobei man, als Trump jetzt hier nach Kalifornien kam in dieser Woche, da hat der Gouverneur Gavin Newsom schon auch gesagt, also wir müssen uns auch bedanken. Das war wahrscheinlich auch strategisch. Man will ja den Präsidenten, der die Hilfe dann eben auch veranlasst, nicht vor den Kopf stoßen. Der hat auch gesagt, es gab eben sehr schnell eine Notstandsverordnung, wodurch dann Hilfe kam. Und es gibt viel logistische Hilfe. Also es gibt Hilfe, die auch von Trump genehmigt und ausgelöst wird. So ganz ist es nicht, aber insgesamt wird er eben, ja, Kalifornien wird vernachlässigt, beziehungsweise die Kalifornier als verrückt erklärt und eher so abgestempelt, als das sind die Verrückten, aus der Ecke kommt all das Schlimme, was dann später über die USA kommen wird, wenn die Demokraten gewählt werden.
Lass uns noch mal gucken auf die Reaktion von Biden. Also Trump hat sich geäußert, ne, mit dem einmal durchfegen und es wird schon wieder kühler, negiert diese Zusammenhänge zum Klimawandel. Und Biden hat wiederum eben auch darauf reagiert und hat von Trump dann gesprochen als Klimabrandstifter. Jetzt wissen wir, es ist wirklich gerade die heiße Phase im Wahlkampf der USA. Welchen Stellenwert hat denn die Klimapolitik bei den Demokraten?
Naja, also das ist scheinbar ein Thema, was Joe Biden nicht so sehr im Vordergrund hatte. Also das kommt jetzt eben und das kommt mit Angriffen, wo er dann eben auch sagt, wenn wir dann nichts gegen den Klimawandel machen, dann werden die Vorstädte nicht, wie Trump sagt, von irgendwelchen linksradikalen Anarchisten zerstört, sondern von Überschwemmungen, von Waldbränden und so weiter. Er lehnt sich aber da nicht wirklich aus dem Fenster, sondern bleibt moderat, will wieder dem Pariser Klimaabkommen beitreten, Arbeitsplätze schaffen durch erneuerbare Energien und so weiter. Die Kandidatin für die Vizepräsidentschaft, Kamala Harris, ist da ein bisschen progressiver, wenn man das so sagen möchte. Also die hat einen Teil des Green New Deal mit unterschrieben, mit initiiert, also wo es viel progressivere Maßnahmen zur Eindämmung der Erderwärmung geben soll. Aber Biden selber hat das bisher überhaupt nicht im Vordergrund gehabt des Wahlkampfs. Da ist Corona, die Wirtschaft, Rassismus, das sind so die Themen. Aber das könnte jetzt natürlich, ich meine, wir haben im Süden Stürme und Überschwemmungen und die Hurricane-Saison an der Ostküste steht bevor. Also das könnte schon sein, dass das noch mehr kommt. Aber am Anfang ist das nicht ein Thema, was Joe Biden unbedingt und die Demokraten unbedingt groß in diesem Wahlkampf haben wollten.
Wie schätzt du das denn ein, Kerstin? Haben diese Brände, haben die eigentlich auch eine politische Dimension? Kann man das so sagen oder geht das zu weit?
Also eine politische Dimension insofern, als sie jetzt hier die politische Diskussion mehr mitbestimmen, ganz eindeutig. Und wie die Kandidaten darauf reagieren auch. Also das ist wohl abgewogen, wie das ihrem Wahlkampf nutzt. So würde ich das schon sehen. Ja.
Wie hoch ist denn insgesamt überhaupt jetzt der Druck auf die Politik, etwas zu tun? Also was wird denn jetzt kommen aus Washington? Wie unterstützt man Kalifornien überhaupt jetzt, diese Staaten, Oregon gehört ja auch noch dazu, Washington State, um eben gegen diese Brände zu kämpfen?
Naja, also im Moment ist da nichts Neues zu erwarten, so wie das aussieht. Also im Moment scheint aus Washington, es gibt diese Notfallgesetze, wo dann eben logistische Hilfe und auch dass den Menschen, die alles verloren haben, dass da schneller geholfen werden kann, dass der Feuerwehr mehr finanzielle Hilfe gegeben wird. Aber ansonsten kann man aus Washington, glaube ich, im Moment nichts erwarten. Und deshalb hat auch zum Beispiel der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom und jetzt auch in Zusammenarbeit mit den Gouverneuren von Washington und Oregon, die machen ihre eigenen Pläne. Also Gavin Newsom hat jetzt gerade gesagt, wir müssen hier Reduzierung der Abgase, alles solche Sachen, das müssen wir auf den Weg bringen. Wir haben schon ehrgeizige Ziele im Vergleich zu Washington und vielen anderen Bundesstaaten der USA, aber das muss schneller gehen. Wir haben vielleicht noch 10 Jahre Zeit und wir müssen das im Notfall im Alleingang machen und im Notfall auch gegen Washington, je nachdem, was im November passiert. Aber dass da aus Washington viel Hilfe kommt, solange Donald Trump im Weißen Haus ist, davon geht man nicht aus. Und was dann tatsächlich konkret kommt, wenn Joe Biden Präsident wird, welche Priorität das dann tatsächlich hat, ich sage das nicht so gerne, aber das bleibt abzuwarten. Mhm. Also da ist jetzt noch nicht so richtig klar, wie die Strategie ist. Sicherlich mit mehr Anerkennung, dass es Klimawandel gibt. Also zumindest leugnet Joe Biden das nicht und die Demokraten. Aber welche drastischen Maßnahmen, um diese Feuer, die jetzt alle sagen, die werden schlimmer werden in den nächsten Jahren, um das einzudämmen, da sehe ich im Moment noch keine wirklich konkreten Pläne.
Kerstin, danke dir fürs Erklären hier in der Tag und pass gut auf dich auf in Los Angeles.
Dankeschön.
Es hat heute so ein paar Mal geruckelt in unseren Leitungen. Die Technik ist sehr, sehr oft, aber nicht immer auf unserer Seite. Sorry, wenn es beim Hören vielleicht kurzfristige Irritationen gegeben hat. Ansonsten, ja, wir sind durch mit der Tag oder der Tag mit uns. Darüber kann man ja auch mal nachdenken. Rückmeldungen gerne an dertag@deutschlandfunk.de und wie immer gilt, danke fürs dabei gewesen sein. Ich bin Sonja Meschkat.